Worin liegt der Unterschied der partizipativen Aktionsforschung zur klassischen Feldforschung?
Es ist eine Entwicklung aus Lateinamerika, also da beginnt es einmal, dass eigentlich die wesentlichen Impulse dieses Forschungszugangs nicht aus dem globalen Norden kommen. Und die wesentlichen Impulse kommen von Orlando Volsborder oder was wir da auch gemacht haben an die Systematisierung der Erfahrungen von Oscar Jara. Das sind also Lateinamerikaner, die beide, soll man sagen, Schüler oder Nachfolger von Paulo Freire sind. Und Paulo Freire war ein brasilianischer Befreiungspädagoge. Das heißt, da findet eigentlich die wesentliche Theoriebildung schon mal im globalen Süden statt, in kritischer Abgrenzung zu, ich sage jetzt mal, kolonialen Formen des Forschens, nicht? Also wenn Sie Feldforschung sagen, dann denken wir normalerweise bis hin zurück an die klassische Ethnologie, an koloniale Forschungsvorhaben, wo ein gebildeter Weißer, in der Regel Mann, eine fremde Gesellschaft versucht zu verstehen und zu übersetzen in Texte, die zugänglich gemacht werden für ein akademisches Publikum der kolonialen Metropole. Konventionelle Feldforschung zielt darauf ab, das Fremde zu verstehen und nicht die Fremden in die Genese der Forschung selber einzubeziehen. Und das ist eben der Unterschied zur partizipativen Aktionsforschung, wo es darum geht, dass Forschung eigentlich transformativ wirken soll. Und zwar transformativ für die, die es betrifft. Das ist so der Punkt, dass es eben keine Forschungsobjekte geben soll, sondern die Menschen, die da beteiligt sind, selbst Forschungssubjekte sind. Und das Forschen eigentlich Teil einer politisch-emanzipatorischen Praxis ist, eine Selbsterforschung. Also wie in Brasilien, in Lateinamerika, man sagt, dass man sozusagen Protagonist der eigenen Geschichte wird, durch Erkenntnis des eigenen Gewordenseins, also der eigenen Geschichte, der sozialen Formation, der Unterdrückungsverhältnisse, die eine Rolle spielen. Und das ist eben das Aktivierende, deshalb Aktionsforschung. Und sie ist partizipativ, weil es natürlich ohne Beteiligung der Personen als forschende Subjekte ja gar nicht geht. Also schon mal in der Genese der Fragestellung, worum geht es eigentlich, was interessiert uns? Also in unserem Bereich wäre das die agroökologische Forschung. Das sind also Bauern, Bäuerinnen, die eigentlich eine Selbsterforschung betrieben haben und selbst definiert haben, was sie da herausfinden wollen über sich, über die, das, was man als Datensammlung bezeichnet, dass das also partizipativ läuft und bis hin zur Interpretation, also was bedeutet das, was sind unsere Konsequenzen, was wollen wir vielleicht verändern an unserer Selbstorganisation.
Das heißt also, die Forschung wird quasi transdisziplinär ausgehandelt und eher durch jetzt Menschen, die das Forschungsprojekt möglich machen, begleitet, als wie durch das Brennglas eines Mikroskops nur betrachtet und gedeutet.
Solche Forschungsinstrumente wie eben das Mikroskop oder das Teleskop oder das Fernglas, das sind schöne Metaphern für die Distanz, die normalerweise im Forschungsprozess eingehalten wird. Ne? Die ist eng verbunden mit diesem Objektivitätsparadigma, das wir gewohnt sind in der Forschung, dass Forschung objektive Ergebnisse bringen soll. Nur wissen wir, dass es die ja nicht gibt. Nicht? Es gibt sozusagen keine unparteiische, keine bedeutungslose Forschung, sondern auch Wissenschaft ist eingebunden in Sinnkonstruktionen und damit auch in Verwertungszusammenhänge, in ideologische Zugänge auch. Und es ist ganz wichtig, sozusagen eine Entideologisierung zu erreichen. Und das ist in dem Zugang, eben durch den Zugang von denen, die es auch betrifft, dass das gewährleistet werden soll.
Sie haben darüber gesprochen, die agroökologischen Erfahrungen der Bäuerinnen und Bauern waren das Thema ihres Forschungsprojektes. Wie haben die Beforschten selbst auch ihren eigenen Forschungsgegenstand eingegrenzt?
Es ging ja sehr stark darum, über ein Konzept nachzudenken, das eigentlich aus dem globalen Norden kommt, nämlich Agroökologie, also Biolandwirtschaft. Und der Selbsterkenntnisprozess ist dann in die Richtung gelaufen, dass die Bauern und Bäuerinnen gesagt haben, das ist eigentlich die Form der Landwirtschaft, wie wir sie früher betrieben haben. Wie sozusagen eine Rückkehr zu Wurzeln auch. Das ist im mexikanischen Kontext auch ganz stark mit der Maya-Tradition verbunden. Mit einer intensiven emotional-spirituellen Verbindung mit dem Land, mit dem Boden und eben auch mit dem sozialen Miteinander, dass es da ganz spezifische Formen gibt, wie Land in einer Mixlandwirtschaft auch bebaut wird, also was ja auch die Ausnahme ist, dass man nicht eine Kulturpflanze anbaut, sondern eigentlich immer mehrere auf einem Feld wachsen, dass eine aus westlicher Sicht nicht so effizient ist, weil man es nicht mit einem Großgerät natürlich bearbeiten kann. Aber wenn Landwirtschaft manuell läuft, also einen höheren Ertrag sichert, weil dieselbe Erde für verschiedene. Der Prozess war sehr stark von Workshops, aber eben auch von Festen geprägt. Das ist vielleicht auch im Forschungsdenken ungewöhnlich, die Rolle der Fiesta, weil es viel um diese Konvivialität geht, um dieses Zusammenkommen, um den lebendigen Austausch, um das Aufbauen von vertrauensvollen Beziehungen, die halt, ja, wenn man schon mal feiert, gemeinsam mit anderen Leuten anders sich entwickeln, als wenn man immer nur in extern moderierten, zieloptimierten Organisationsentwicklungsprozessen zusammensitzt. Also das, ja, was auch gemacht wurde, sind so Mappings, also Kartenzeichnen. Es wurden grafische Darstellungen gesucht und gefunden, wie Land angebaut wird und welche Pflanzen wo wachsen und in welcher Mischung. Das ist auch so ein Aneignungsprozess. Und dann gibt es noch die Methode des Theaters, also bekannt von Augusto Boal, das Forumtheater, in dramatisierter Form Erfahrungen zusammentragen, vielleicht auch Lösungen zu suchen für bestimmte konflikthafte Konstellationen.
Das waren also quasi die methodischen Zugänge, um einen Erkenntnisgewinn voranzutreiben. Ich wollte fragen, welche Erkenntnisse oder Erfolge konnten denn jetzt durch die Freire-Prinzipien in ihrer Arbeit gewonnen werden? Wobei ich mir das so erklären würde, der Weg ist das Ziel.
Der Prozess ist so, dass der eigentlich die Transformation schon mit sich bringt, genau, dass die nicht nachher kommt. Und man kann schon sagen, eine nachhaltige Wirkung ist Selbstorganisation und sind Folgeprojekte. Oder es ist die Stärkung jener Leute, die tatsächlich für agroökologische Zugänge offen sind und das weiter nutzen wollen. Und damit ist sozusagen ein anderes landwirtschaftliche Logik zu verfolgen, auch ein politisches Statement und ein Beitrag zur Autonomie von Markt und Staat in der Form, wie er als Bedrohung und Unterdrückung eigentlich wahrgenommen wird.
Wir haben jetzt viel über die Vorteile gesprochen, die die partizipative Aktionsforschung mit sich bringt. Was sind denn Negativpunkte? Also welche Erkenntnisse konnten Sie vielleicht nicht gewinnen, hätten Sie sich aber gewünscht?
Naja, fürs konkrete Projekt kann ich das jetzt gar nicht so sagen, weil wir da auch sehr ergebnisoffen waren. Verabschiedet man sich eigentlich mit dem Forschungszugang schon von vornherein spezifischen Ergebnissen, nicht? Nachteile in dem Sinn gibt es, also wenn man jetzt eine andere Forschungsmodalität gewohnt ist, dann kommt einem das natürlich schneller mal ineffizient vor, weil es mehr Zeit braucht. Und weil das Partizipative heißt, die Steuerung ist auch nicht zentral möglich. Und das bringt dann in eine Logik, dass auch die Forschungsfinanzierung nicht ganz so einfach ist, wie vielleicht in anderen Fällen. Also wenn Sie wollen, kann man das als Nachteil nehmen, weil es quasi in einem konventionellen Setting damit nicht gut geht. Aber ich sehe es auch als Vorteil und als Stärke.
Ist denn die partizipative Aktionsforschung eine gängige Methode oder eher noch eine Randmethode im Forschungsfeld?
So wie die Welt aufgestellt ist, ist sie eine Randmethode und wird das auch bleiben. Also da darf man sich keine Illusionen machen, das ist wie alternative Pädagogik oder wie kritische Agrarökologie oder wie alles, was sich sozusagen auch versucht abzusetzen von einem Mainstream der Verwertungslogik. Es ist aber durchaus ein bekannter Zugang in der kritischen Sozialwissenschaft. Aber es ist nicht der Regelfall. Nicht? Also es gibt da sehr verschiedene Möglichkeiten, wie Beforschte partizipieren können. Also für manche gilt ja Partizipation schon dann, wenn die befragt werden und einen Fragebogen ausfüllen, nicht? Und für andere endet es sozusagen Partizipation erst dann, wenn tatsächlich die Steuerung durch die Erforschten quasi passiert. Und dazwischen ist natürlich sehr viel möglich. Und die Frage in der Transdisziplinarität, die sich immer wieder stellt, ist, mit wem genau transdisziplinär? Also ist es nur zwischen verschiedenen Disziplinen oder ist es darüber hinaus, über das akademische Feld? Und dann ist die Frage, bezieht man jetzt staatliche Stellen oder gar große Firmen, Konzerne ein, ist auch transdisziplinär, oder ist es so von unten, von der Basis, einfache Menschen, die eben nicht gewohnt sind, sich akademisch auszudrücken oder akademische Terminologien zu verwenden? Das sind schon sehr unterschiedliche Zugänge und beides kann man schon in gewisser Hinsicht natürlich als partizipativ auch betrachten oder als transdisziplinär. Also es gilt auch immer wieder, das eigene Profil zu schärfen, was man eigentlich meint und wen man meint und worum es einen geht. Und deshalb ist eben auch der Todestag Paulo Freires immer wieder in Erinnerung an sein Werk, an sein Erbe mit der Pädagogik unterdrückt, noch immer wieder die Frage zu stellen, wer ist denn hier unterdrückt und wer sind die Unterdrücker, Unterdrückerinnen und wie kann befreiende Bildungsarbeit passieren. Freire geht davon aus, dass für eine solche auch Forschen ein integraler Teil ist. Also wer sich selbst lehrt oder in kritischen Lehr- und Lernprozessen drin ist, der wird auch zur Forscherin, zum Forscher seiner selbst.